Visit Black Forest, der Podcast von Schwarzwaldradio und der Schwarzwald Tourismus GmbH.
Hallo aus Deutschlands schönster Genießerecke, dem größten Mittelgebirge und Wander- sowie Wellnessparadies, dem Schwarzwald. Mein Name Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch mit auf meine Touren. Visit Black Forest, das ist der Podcast für alle, die Wald lieben und eure Reiseinspiration in unter 20 Minuten. Als in Amerika noch Büffel durch endlose Weiten streiften und kein einziges Haus aus Stein gebaut ward, standen hier im Schwarzwald schon richtig stattliche Höfe. Und viele dieser riesigen Prachtexemplare aus Holz und Stein stehen immer noch, und zwar für alle zugänglich. In Freilichtmuseen wird Geschichte des, sagen wir mal, 15. bis 20. Jahrhunderts erlebbar. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach, der Heimat des weltbekannten Bollenhuts. Wir spazieren durch die Jahrhunderte mit dem wissenschaftlichen Leiter des Museums und danach geht's weiter in den südlichen Schwarzwald zum 600 Jahre alten Klausenhof nach Herrischried. Los geht's!
So, jetzt bin ich mit Thomas Hafen, dem wissenschaftlichen Leiter vom Freilichtmuseum, unterwegs heute. Und wir laufen jetzt gerade übers schöne Gelände. Ah, es ist Frühsommer, Spätfrühling, irgendwas dazwischen und alles blüht. Und wir laufen jetzt zum Fuchsbauernhof und gucken uns den mal ein bisschen genauer an. Und ihr habt immer noch viele Tiere hier.
Ja, wir haben Esel, wir haben Kühe, Hühner natürlich, Hähne, Schweine, Ziegen, Schafe. Was der Bauer früher eben auch hatte, haben wir heute auch. Nur, dass unser Landwirt am Abend heimgeht. Und so stand auch der Fuchsbauernhof ursprünglich mal sehr, sehr einsam, bis der Hippenseppenhof kam im Jahr 1966. Den hat man ihm quasi in die Nachbarschaft gestellt, um zu zeigen, wie die Unterschiede sind hier vom Fuchsbauernhof, der immer schon hier stand, und dem Hippenseppenhof, der von 1000 Meter Höhe hier runterkommt ins Tal mit Schindeln gedeckt. Da konnte man schon mal Unterschiede sehen. Und dann war der Erfolg so überwältigend. Doch, so muss man das sagen. Also am Anfang ging ja Museumsgründer Schilly aus davon, dass da mal 5.000 bis 10.000 Leute kommen. Dann war 1967, also wenige Jahre nach Museumseröffnung, 64, waren dann schon 100.000 Menschen hier durch den Fuchsbauernhof. Und 1970 waren es schon 200.000. Dann hat man den Schilly dann gefragt, brauchen Sie noch irgendwas, Herr Professor? Und so. Und dann hat er auf einmal Häuser angeboten bekommen und Gegenstände kamen hier nach Gutach. Und dann ist innerhalb kürzester Zeit sind mehrere Gebäude geholt worden. Geholt? Wie ein Puzzlespiel, auseinandergebaut an Ort und Stelle, in Balken, in Einzelteile zerlegt und hier wieder aufgebaut. Und so entstand hier in relativ, also heute mit den heutigen Genehmigungsverfahren, wäre das utopisch, ginge das gar nicht mehr. Also, so ist innerhalb von 20 Jahren, kann man sagen, wie so eine kleine Siedlung entstanden mit Häusern aus Oberwolfach, Furtwangen-Katzensteig, noch ein weiteres Haus aus Gutach wurde geholt, aus Vorderlehengericht kam eine Mühle und so wurde das, so ein Abbild des mittleren Schwarzwalds wurde hier wieder aufgebaut.
Martin Obert ist Zimmermann und arbeitet überall, wo er gerade gebraucht wird. Er weiß alles über den Bau so eines Schwarzwaldhofs und weil er gerade mit dem Fahrrad vorbeikommt, frage ich ihn.
Wie lange hat es gedauert, sowas zu bauen? Wie teuer war das? Wie viele Quadratmeter hat so ein Hof? Sowas wollte ich gern wissen.
Wie teuer? Schwierig zum Sagen. Aber wie lange? Also grundsätzlich sagt man, circa ein Jahr, dann muss Dach drauf sein. Und man rechnet immer von der Fällzeit weg. Also wenn das Holz gefällt wird, ein Jahr später, sollte auf jeden Fall das Dach drauf sein. Der Hiebeseppenhof hier zum Beispiel hat 700 Quadratmeter Dachfläche, wurde 1000 Kubikmeter Rundholz verbaut. Schönes Stückchen Wald auf jeden Fall. 1000 Kubikmeter sind ca. 600 bis 650 Bäume. Das ist ja alles beschlagen. Mit der Schrotaxt und mit dem Breitbeil. Kantig geschlagen. Und nur bis zu einer Stärke von 80 mm hat man gesägt. Und das Restliche wurde eben alles beschlagen. Der Hiebeseppenhof kommt ja etwa aus 1000 Meter Höhe. Ist mit Holzschindler gedeckt. Ne? Immer das, was man hatte. Circa so 700, 800 Meter Höhe etwa. Je nachdem, wie es war, hätte man mit Trockenstroh gedeckt. Mit Wildtrocken, das längste Stroh gegen den Himmel wächst. Und drüber hinaus mit Holzschindler. Also hier 700 Quadratmeter Dachfläche, circa 17.000 Holzschindler sind verarbeitet oder sind aufgenagelt.
650 Bäume für einen Hof? Da bleibt einem mal kurz die Spucke weg. Aber nicht lange. Jetzt strömen ein paar Rudel Schulklassen an uns vorbei aufs Gelände. Es gibt wahrscheinlich kein Schulkind im gesamten Umkreis von 100 Kilometern, das nicht wenigstens einmal mit der Klasse hierher kommt ins Freilichtmuseum.
Er gehört dazu. Hier in der Region zwischen Bodensee und Straßburg, ich weiß nicht, da gehört der Fuchsbauernhof. Ja. Er gehört einfach zur Landschaft. Was wir zu bewältigen haben, ist ein Balanceakt. Wir sind eine Bildungseinrichtung. Vom ursprünglichen Auftrag her sind wir ein Architekturmuseum. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist unsere Herkunft, das ist der Auftrag, den wir von unseren Vorgängern übernommen haben. Aber in dieser Tourismuslandschaft müssen wir uns auch behaupten. Wir hängen ja alle, die wir hier arbeiten, hängen wir an diesen alten Häusern, an den Gärten und an dem Ganzen. Und wir wollen es auch genauso erhalten. Höchstens noch schöner machen natürlich, aber nicht in einer Art und Weise schön, dass es dann mit der historischen Wirklichkeit nicht mehr übereinstimmt. Das muss immer noch stimmen. Also es muss immer noch wahr sein alles. Mhm. Und ich denke, das denken wir alle, das ist das, was uns ausmacht, so nahe an dieser Vergangenheit zu sein, die weg ist, die unwiderruflich weg ist. Die holen wir ja nicht zurück, aber zumindest versuchen wir zu zeigen, so könnte es doch mal gewesen sein.
Weg könnte man sich jetzt drüber streiten. Auf dem Weg hierher zu unserer Verabredung bin ich an mindestens 5 Höfen vorbeigefahren, die genauso aussehen wie der Fuchsbauernhof, vielleicht nicht ganz so alt und schön, aber schon. Aber die sind noch im Betrieb, die sind lebendig, die werden genutzt.
Das ist der Schwarzwald. Eine Landschaft ist, die noch viele von diesen alten Perlen noch tatsächlich real in der Landschaft stehen hat. Irgendwo, also ich möchte natürlich, wir sind nicht so vermessen, da unseren Anteil zu hoch zu hängen, aber irgendwo haben wir auch unseren Teil dazu beigetragen.
Da gab es ja durchaus mal eine Zeit, wo Leute, die so ein altes Bauernhaus geerbt bekommen haben, gedacht haben, oh nö, ich will keine niedrigen Decken und es ist so dunkel da drin. Ja. Ich möchte einen schönen Neubau mit neuen Wasserhähnen und so. Aber der Trend ist jetzt wieder andersrum.
So ein Hof ist ja immer auch so die Möglichkeit, es könnte auch anders gehen. Man braucht vielleicht die hohen Decken und das fließende Wasser und was weiß ich alles. Vielleicht geht es auch einfacher, vielleicht geht es alles auch in Spur. Naturnäher, spurnachhaltiger. Ich denke, das Museum, der Fuchsbauernhof, die Hippenseppenhof, wie auch immer, die nähren ja immer so ein bisschen den Traum. Vielleicht wäre ein einfacheres Leben, wo man ein bisschen näher zu den Mitmenschen ist, wo alles vielleicht nicht so hektisch ist, nicht so technisch, nicht so digital. Vielleicht wäre so ein anderes Leben zumindest ein Stück weit noch möglich.
Es ist so toll. Wir stehen jetzt 5 Meter vom Bauernhof entfernt und das Holz riecht einem schon entgegen, gell?
Ja, das riecht einem entgegen, schön gesagt. Das ganze Haus riecht einem entgegen. Ja, genau, das tut es. Es winkt förmlich.
Aber nicht schlecht, einfach altes Holz.
Ja, altes Holz. Ja, 1612. Es steht seit über 400 Jahren, steht das Haus an der Stelle. An der gleichen Stelle stand früher schon das ähnliche Haus, also es ist schon der Nachgängerbau. Es geht zurück bis ins Jahr 1436, weiß man, dass an der Stelle schon ein Haus stand. Das Haus steht, und das ist typisch für den Schwarzwald, am Hang natürlich. Es hatte eine Hochreinfahrt. Vom Hang her konnte man Heu und überhaupt das Erntegut in den Dachraum einfahren. Dann steht das Haus immer mit der Giebelseite zum Fluss hin, den hört man hier auch rauschen, sehr, sehr schön. Wir haben eine Vollholzkonstruktion, das fällt auf für den mittleren Schwarzwald. Das Haus ist komplett aus Holz, abgesehen natürlich vom Dach, das aus Stroh gedeckt war früher. Heute ist es mit Schilf gedeckt, so eine Redart. Und dann haben wir hier unten ein bisschen Stein, aber da ahnt man schon von draußen, da brennt waschen Feuer dahinter. Tatsächlich ist es so, das ist die Küche. Da wollte man, um gegen Feuer gewappnet zu sein, zumindest diesen Hauskern, da wo die Küche ist, hat man gemauert, damit es da eben nicht brennen kann.
In anderen Teilen ist das gesamte Untergeschoss aus Stein teilweise, oder?
Das gibt's auch. Also wenn man zum Beispiel das Wolftal hochgeht, ein relativ enges Tal, also noch nicht Schlucht, aber ein sehr enges Tal. Wenn da ein Fluss durchgeht, dann muss man aufpassen wegen Hochwasser natürlich. Und dann ist man hingegangen und hat das Haus einfach ein Stockwerk höher gesetzt. Das kann man zum Beispiel sehen im Kinzigtal. Im Wolftal sieht man aber auch, im Moogtal sieht man das auch, dass man die Häuser in Flussnähe einfach ein Stockwerk hochgesetzt hat. So. Hier im milden Gutachtal, da unten fließt die Gutach entlang, da war das nicht nötig, da hat dieser niedrige Schwellenkranz gereicht. Oben auf den Höhen dann, wenn man unseren Hippenseppenhof anschaut, der kommt da fast ganz ohne Stein und das Fundament aus. Aber im Kinzigtal eben, da war das Holzhaus saß auf dem steinernen Erdgeschoss obendrauf. Wenn man heute neu baut, kommen viele neue Bauherren auf die Idee, wenn ich ein Schwarzwaldhaus baue oder heute in diese Schwarzwaldlandschaft ein Haus baue, dann muss es ein Walmdach sein. Es ist ja ein bisschen, so stellt man sich einem Volksmund so ein bisschen den Schwarzwälder vor. Mit dem Rücken am Hang stehend.
Mit dem Rücken zum Berg,
zum Berg und dann die Kapuze ins Gesicht
Kapuze
gezogen.
Kapuze ins Gesicht, schöne Aussicht.
Ja, und dann so. Und deswegen muss der Halbwalm sein. Das ist ein Ausdruck der hiesigen Mentalität. Ja. Aber trotzdem sehr weltoffen. Natürlich, wenn Sie sehen, unter dem Kapuzendach, wenn wir es jetzt dann so nennen, sind die Geranienbalkone sehr freundlich der Welt zugewandt.
Aber da, wo vorne ist, ist kein Eingang.
Nein, der Eingang ist immer an der Seite.
An der Seite.
Ist immer an der Seite. Ein Hof wird idealerweise, wenn man sich das so raussuchen kann, unterhalb eines Quellhorizontes gebaut. Quellhorizont bedeutet, das ist dann die Linie am Hang, wo Wasser austritt. Und je näher sie an der Quelle sind, desto sauberer ist das Wasser. Je mehr Weg das Wasser zurücklegen muss, desto mehr Geröll und Schlamm und Dreck nimmt das Wasser auf. Aber der ideale Platz war direkt unmittelbar, wie hier der Volksbahnhof, unmittelbar unter dem Quellhorizont. Da oben auf der Höhe von dem Haus da, vom Schillehaus, da kommt das Wasser aus dem Hang raus.
Ah, ja, perfekt.
Und das ist der Wellerbach, der fließt dann hier durchs ganze Gelände. Diesen 300 Metern betreibt er 5 Mühlengebäude, die heute noch gehen. Da ist unter anderem eine Hausmahlmühle dabei, also eine Getreidemühle. Die wurde 1609 erbaut. Das heißt, die ist über 400 Jahre alt und sie geht noch mit Wasserkraft bis heute. Sie haben kein Gerät zu Hause, von dem sie sagen, das geht in 400 Jahren noch. Der Kochlöffel vielleicht.
Nee, sind wir mal ehrlich. Noch nicht mal der. Vielleicht meine gusseiserne Pfanne, wenn man sie ganz gut pflegt.
Gut. Bezweifle aber, dass sie die 400 Jahre aufheben möchten.
Und eine eigene Mühle zu haben, heißt ja auch, dass man Wohlstand hat eigentlich im Grunde, ne?
Ja, es gibt ja den Begriff, kennt man heute noch, Eigenbrötler. Klingt heute negativ. Aber das war früher jemand, der sein eigenes Brot machen konnte. Das Ideal, das bäuerliche Ideal ist die Selbstversorgung. Das heißt, autark zu sein, bedeutet wiederum, auf niemand angewiesen zu sein außerhalb des Hofes. Wenn der Hof in der Lage war, sich selbst zu ernähren. Und sich selbst heißt nicht nur mich als Bauer, sondern die Kinder, die Knechte, die Mägde in so einem Hof haben 15, 16, 17, 18 Leute gelebt. Wir wissen, hier vom Volksbahnhof gab es ein Jahr, da haben hier 24 Menschen gelebt. Das war nicht nur eine Familie, das waren 3 Familien. Der Hof ist im Laufe der Jahrhunderte mal verarmt. Und das hat man dann so gelöst, dass man noch wie so eine Art Untermieter reingenommen hat. Dann kam noch eine zweite Familie dazu und hier dann sogar noch eine dritte Partie. Und irgendwann wird es dann schon eng. Mhm. Wenn man dann noch denkt, dass in dem ganzen Haus bis ins 19. Jahrhundert hinein nur ein Ofen war. Und wenn man sich dann noch vorstellt, man ist im Winter abgeschlossen von der Außenwelt und es ist Dezember, Januar, Februar, März, dann wird es allmählich, es riecht schon ganz komisch in der Stube dann irgendwann mal. Man muss sich sehr gern haben. Dann sagt man schon, ja, früher waren die Menschen näher zusammen. Aber da muss man sich schon sehr gern haben. Also auf dieser Enge über so einen langen Zeitraum, das stellt dann auch Herausforderungen an die Fähigkeit zum Miteinander.
Viel Zeit, sich zu schreiten in den langen Schwarzwälder Wintern. Da gab es ja auch noch mehr Schnee, gell? Kommt man manchmal wirklich nicht vor die Tür?
Ja, das stimmt. Das hört man auch immer wieder, dass die Höfe tatsächlich also abgeschnitten waren von der Außenwelt. Aber wenn man in der Lage war, sich selber zu versorgen und überleben konnte, und aus dem Fenster geschaut hat und warten konnte auf den Frühling, klingt so idyllisch, wenn man sich leisten konnte, auf den Frühling zu warten. Aber es klingt nicht mehr idyllisch, wenn die Vorräte aufgebraucht waren und wenn immer noch 24 Leute da waren und wenn das Fleisch längst weg war und die Würste und es war eigentlich nichts mehr da, dann schaut man anders aus dem Fenster. Und dann übrigens ganz nebenbei, als erster Frühlingsvogel gilt der Kuckuck natürlich, bringt den Frühling. So. Wenn Sie dann den Kuckuck hören und Sie wissen, jetzt haben Sie diesen Winter überstanden und schön ist es doch, wenn genau dieser Mensch dann eine Kuckucksuhr erfindet, weil dieser Ruf ihm was ganz Besonderes sagt.
Ach so, dann ist das ja gar keine Folklore oder kein bisschen Folklore, ein bisschen Kitsch ist es auch, aber es ist auch so eine kleine Erinnerung, dass der nächste Frühling wieder kommt.
Ja, natürlich. Und es ist auch übrigens eine technische Frage. Sie können kaum den Ruf eines Sperlings oder einer Nachtigall nachahmen. Aber Kuckuck ist mit dieser einfachen Terz relativ leicht zu machen.
Stimmt.
Mit zwei Pfeifen. So. Aber so ein bisschen Romantik ist dann schon dabei. Wenn Sie dann im Frühling wieder rauskommen, Sie hören den Kuckuck rufen und Sie wissen, jetzt kommt diese andere Jahreszeit, da darf man auch ein bisschen romantische Gefühle entwickeln.
Dunkel, schön kühl, auch im Sommer. Steinbach
haben auch gar nichts. Übrigens, wir haben 2007 begonnen, alle Häuser neu zu gestalten, alle Dauerausstellungen zu überarbeiten, alle Texte neu zu schreiben. Wir haben da eine Inszenierung reingemacht, da eine Ausstellung. Wir haben die Häuser mit verschiedenen Themen versehen.
Es findet hier lebendige Museumspädagogik statt. Man kann hier Wäsche waschen wie früher, einen Korbmacher zugucken und mitmachen, Brot backen am Holzofen und noch viel, viel mehr.
Gestern war die Schnapsbrennerin da, dann haben wir heute einen Schindelmacher da. Wir haben das, insgesamt sind es etwa 50 Handwerkerinnen und Handwerker, die jeden Tag da, also nicht alle 50 jeden Tag, also jeden Tag sind, versuchen wir immer, dass immer 2 da sind.
Okay.
So. Im Normalfall schaffen wir es auch immer, das ist ein Meisterstück von unserem Besucherservice, das so einzuteilen, dass immer eine Handwerkerin und ein Handwerker da ist.
In der Kinzigtäler Backhütte sehe ich ludernde Glut, gludernde Lot.
In die gludernde Lot, in die gludernde Flut, in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf.
Glut.
Probieren Sie es nochmal. Ja, er wird noch gebacken heute. Wir machen da diese Datschkuchen, diese dünnen. Noch eine Schulklasse wird hier nachher Brot backen.
Trink, trink, Brüderlein, trink. Lass doch die Sorgen zu Hause.
Mit dem Ortenauhaus haben wir ein neues Thema für uns, der Wein. Damit hatten wir in dem Blick immer geschafft für ein Winzergehöft. So ein Winzerhaus muss es sein, ein Rebhof. Und dann haben wir das von der Familie Bechel aus Durbach angeboten bekommen. Es ist ein reines Wohnhaus, das erste Gebäude auf dem Gelände, das keinen Stall unterm Dach hat. So. Und es hat am Originalstandort ein Nebengebäude in Durbach. Das war früher die Kälterei gegenüber des Wohnhauses. Und was soll man da jetzt reinmachen? Eine Winzerstube, so heißt es.
Eine Winzerstube.
Es war so gedacht als Besenwirtschaft. So.
Der dazugehörige Weinberg wurde eigens angelegt, um eben zu zeigen, der Weinbau gehört in der Vorbergzone zum Schwarzwald wie die Holzwirtschaft.
Und wir haben hier tatsächlich den Zustand, wie das Gebäude im Jahr 1961 aussah. Also die Küche sieht noch so aus wie 1961.
Dann, kleine Zeitreise. Gehen wir mal rein. Schön Fuß. Schön Fußmaterial, Füße sauber.
Okay. Und so sind wir jetzt hier in der Küche.
Ich liebe diese Küche.
Ja.
Ich liebe sie so sehr. Dieser marmorierte Steinfliesenboden.
Terrazzo-Boden.
Dann haben wir hier echt, das liebe ich ja auch.
Ja.
Oh, das alte Bakelit-Telefon an der Wand. Aha. Und die vierstellige Telefonnummer, weil mehr Stellen hatten die Telefonnummern hier nicht. Ach, der alte Grundig-Weltempfänger, der schöne alte Bosch-Kühlschrank. Ich liebe dieses Geräusch, das ist wie wenn man ein Auto aufmacht. Ah, dieser Kühlschrank. Kennt ihr dieses Geräusch noch? Das macht mich so eine Frage.
Für Thomas Hafen sind Häuser nicht nur große Geschichtsbücher oder einfache Objekte, sondern lebende Organismen.
Jetzt muss ich sagen, ja, so, ich denke, wir versuchen, die Häuser zu lesen. Wir möchten ja auch wissen, was haben uns die Häuser zu erzählen. Also wenn wir ein Haus hierher holen und uns für eins entscheiden dürfen, dann überlegt man sich schon, was hat uns dieses Haus zu erzählen.
Gerade als ich mich auf den Weg machen will zum nächsten Freilichtmuseum, treffe ich Martha Leitlein und kann nicht an ihr vorbeigehen. Denn da steht sie im schönsten Bollenhut-Sonntagsstart. Sie wartet auf eine Gruppe amerikanischer Touristen, die sie durchs Museum führen will und verteilt Lebensweisheiten einer Schwarzwälder Frau aus, ja, längst vergangenen Zeiten.
Weil früher haben die Männer ja geschaut, wo es Geld gibt, weil Schönheit vergeht, Hektar besteht.
Es ist auch bei der Tracht, fällt auf, was da betont, was die Tracht betont.
Die kräftigen Arme.
Die kräftigen Arme werden betont. Mhm. Und wenn man so zierlich ist jetzt wie die Martha, dann verdeckt es der Puffarmel. Und dann sind es immer mehrere Röcke übereinander, weil Frau muss auch immer in der Verpflichtung, auch die Hoferben zu gebären dann und so weiter. Und deswegen werden die kräftigen Arme und die breiten Hüften werden betont. Das tut die Tracht auch.
Ich habe wieder was gelernt. Ich weiß nur, dass der Bollenhut irrsinnig schwer ist, weil ich neulich einen aufgehabt habe. Der Originale, der wiegt schon seine 3 Pfund
gut. Und was der Unterschied ist, ist auch das Goller. Das sehen auch viele nicht. Grün beim schwarzen Hut und rot, lila beim roten Hut.
Aha.
Also wenn ich keinen Hut aufhabe, weiß der Insider immer noch, ich bin verheiratet.
Das ist nicht so einfach gewesen wie heutzutage. Man nimmt einfach den Ehering ab und dann auf wie mit Geschnaufi. Nein, nein.
Und die Männer, bei denen sieht man ja nichts, ob sie verheiratet sind oder nicht.
Auch das lässt tief in die Schwarzwälder Kultur blicken.
2 Stunden geht's bergauf, bergab, Serpentin, links, rechts, nach Herrisch-Ried zum 600 Jahre alten Klausenhof. Heute ein wunderschönes Freiluftmuseum, in dem auch Feste gefeiert werden und es darf auch geheiratet werden. Bürgermeister Christian Dröse erzählt, dass es für mich heute fast nichts zu besuchen gegeben hätte, wenn die Pläne vom Vogtsbauernhof aufgegangen wären.
Also es ist so, dass das Haus, so ab den 1950er Jahren, ist es mehr und mehr zerfallen. Es wurde nicht mehr bewirtschaftet und mehr an dem Standort zerfallen. Dann Anfang der 80er Jahre, also Ende der 70er Jahre, hat mein damaliger Vorgänger Horst Schmidtgall, der hat es mitgekriegt. Und jetzt sagst du ja, du kommst ja von den Fuchsbauernhöfen. Die waren damals auch mit im Spiel. Die wollten den nämlich. Und dann hat Horst Schmidtgall gesagt, nein, nein, der bleibt hier. Und dann war das eine wirklich coole Geschichte. Man hat dann an dem damaligen Standort, der vom jetzigen ungefähr 500 Meter entfernt ist, das Haus wirklich Stein um Stein und Balken um Balken abgebaut. Aufgehübscht und dann am jetzigen Standort aufgebaut. So. Und dann kam ein Balken zum Vorschein, weil die Frage stellte sich, wie alt ist denn dieser Klausenhof? Und da kam ein Balken zum Vorschein und dieser Balken hatte eine Jahreszahl drauf, und zwar eine 1. Und dann so etwas, was ähnlich aussieht wie so eine 8 unten offen, also wie so eine Sanduhr, dann eine 2 und dann wieder so eine 8, so eine halbe 8. Und dann ist man davon ausgegangen, naja, 1824. Und dann kam ein Historiker und hat es gesehen und hat gesagt, nein, nein, das stimmt ja gar nicht, das ist nicht 1824. Dieses vorne, was ihr denkt, dass eine 8 ist, das ist eine halbe 8, weil die unten offen ist. Und somit 1424.
Das war sozusagen eine Abkürzung, so haben die sich ihre Vieren gezeichnet.
Genau, so schaut's aus.
Also wäre euch beinahe so eine richtige Sensation durch die Lappen gegangen. Ja.
Absolut, definitiv. Der Klausenhof ist ein sogenannter Eindachhof. Das bedeutet, dass quasi Mensch und Tier unter einem Dach waren. Und wenn du das gesehen hast, dann beginnt es so, dass quasi einmal um den Hof, also im Haus drinnen, gibt es so einen Umlauf. Nichts anderes wie Isolierung heute. Luft isoliert, dann war dieser Gang einfach die Isolation. Und dann hatte man auf der linken Seite waren die Tiere und auf der rechten Seite die Menschen. Und das haben, die haben sich gegenseitig gewärmt dann. Also die Tiere warm gemacht, den Menschen. Und vor allen Dingen, und das ist halt auch noch, wir hatten hier bei uns, wir sind ja auf fast 1000 Meter, wahnsinnig viel Schnee früher. Also das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und also da waren halt 2 Meter Schnee, waren da mal nichts. Und damals hatten die halt auch noch keine Schneefräsen. Da wurde es halt mit der Schaufel gemacht. Und jetzt stellst du dir vor, du hast deinen Hof, also wo die Tiere sind, nur 50 Meter nebendran stehen oder 30 Meter. Und du musst dich am Morgen durch 30 Meter Schnee durchgraben, dass du zu den Kühen kommst.
Jeden Morgen?
Jeden Morgen, damit die Kühe gemolken werden können. Da hat man sich's halt dann einfach gemacht. Also da konntest du im Schlafanzug rübergehen oder im Nachthemd die Kühe melken und vielleicht wieder hingehen. Ja.
Jetzt habt ihr diesen Audioguide, das heißt, Führungen buchen kann man aber trotzdem, oder? Aber
absolut. Es gibt eine Führung, wo du auch in Papierform kriegst, wenn jetzt einer kein Smartphone hat. Dann gibt es eine Führung von unserem Vorsitzenden des Fördervereins Klausenhof, Helmut Eckert heißt er. Der macht dann so Standardführungen. Auch der Bürgermeister macht das ab und zu mal, weil ich bin so gern mit Leuten zusammen und mache das dann auch ab und zu ganz gerne. Dann haben wir eine Führung mit dem Heidewiebli. Das Heidewiebli ist ein Urgestein hier aus Herrischried. Die nächste Führung ist eine ganz tolle Führung, und zwar auch wieder gefördert vom Naturpark Südschwarzwald, die Salpeterer Führung. Da wurde ein richtiges Drehbuch geschrieben. Da geht es auch um den Klausenhof, aber hauptsächlich auch um die Geschichte dieser Salpeterer. Und dann kommt ein Salpeterer daher, der wie eine Art Schauspieler ist. Da gab es auch ein Drehbuch dafür. Man hat Schauspielunterricht mit den dreien gemacht, die das tun. Und dieser Salpeterer führt dich dann ein in die Geschichte von der damaligen Zeit.
Kuckuck, ich bin's, nur ganz kurz, gell? Was für ein Peter, denkt sich jetzt der ein oder andere Salpeterer. Das war die Kaliumnitrat hergestellt habe. Und das war wiederum das Ausgangsmaterial für Schwarzpulver. Und ohne Schwarzpulver keine Munition und ohne Munition kein Krieg, gell? Ja, jetzt, wo hat man das herkriegt? Im Grunde habe die Böde abkratzt, wo vorher Tiere oder Menschen, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, gebrunst habe. Später haben die Salpeterer in Südbader auch noch einen Aufstand gemacht. Lange Geschichte. Am besten, ihr geht mal in den Klausenhof und macht eine Führung mit. Ist super interessant auf jeden Fall. Okay, das war's schon, gell? Tschüssle!
Wenn ich hier ein ganzes langes Wochenende oder ein paar Tage oder eine Woche verbringe, dann kann ich natürlich mir nachmittags schön den Klausenhof angucken, hier eine tolle kleine Wanderung machen und wenn es Winter ist vielleicht und die Eisporthalle ist dann fertig, schön in die Eishalle gehen, die ihresgleichen sucht hier in der Gegend. Dann natürlich den Glasmacher besuchen hier im Dorf, den ja. Dirk Böcklin, der ja überregional bekannt ist, und da vielleicht sogar einen Workshop machen.
So, ich geb's zu, diese Folge ist ein bisschen länger als 20 Minuten geworden. Aber Menschen, die so begeistert von dieser lebendigen Geschichte und den Häusern erzählen, die unterbreche ich eben ungern. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen auf Schwarzwälder Natur und vor allen Dingen auf alte Häuser, die Geschichten flüstern von einer längst vergangenen Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann zeigt es uns, abonniert ihn, folgt uns, lasst ein Herzchen da und empfehlt uns weiter. In der nächsten Folge wandere ich ein Stück auf dem Fernwanderweg, dem Schluchtensteig. Also, bis bald im Schwarzwald. Eure Zara.
Visit Black Forest jetzt auf schwarzwaldradio.com und überall dort, wo es Podcasts gibt. Light, light.